Ich wischte mir den Schweiß von den Handflächen und rieb sie an meiner Jeans trocken, während ich einen kurzen Blick auf mein Handy warf. Es war 3 Uhr nachmittags an einem Dienstag und ich hatte den Auftrag bei Hoffman Manufacturing ganze 2 Stunden früher als geplant abgeschlossen. Der Werkleiter hatte alle Arbeiten abgenommen, mir vor Ort einen Scheck ausgestellt und nun war ich offiziell fertig. 2 freie Stunden in DK, einer jener vergessenen Industriestädte im mittleren Westen, die einst vor Leben strotzten und heute wie leere Hüllen ihrer selbst wirkten. Die meisten Leute hätten sich wohl einfach in ihr Hotelzimmer zurückgezogen, um Netflix zu streamen oder E-Mails zu beantworten. Nicht ich. Seit über 2 Jahren betrieb ich einen Instagram-Account über Urban Exploration. Verlassene Orte, vergessene Gebäude, geisterhafte Ruinen. Ich war immer auf der Suche nach dem nächsten Fund, dem einen Foto, das Menschen innehalten ließ. Und Orte wie DK waren pures Gold. Hier sammelte sich die Vergangenheit wie Staub in den Ecken alter Klassenzimmer. Ich schnappte mir meine Kameratasche vom Beifahrersitz des Mietwagens und fuhr langsam durch die verblasste Innenstadt. Die Hauptstraße war gesäumt von leerstehenden Geschäften, deren Schaufenster mit Seifenlauge bemalt oder mit Sperrholz verbarrikadiert waren. Viele der Gebäude schienen seit Jahrzehnten unbewohnt. Die Fassaden bröckelten, die Reklametafeln trugen längst vergessene Namen. Es war genau das, was ich suchte. In einer Seitenstraße, nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt, stieß ich auf einen Bau, der sofort meine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Die Roosevelt Elementary School thronte wie ein Mahnmal vergangener Tage über einem überwucherten Grundstück. 3 Stockwerke aus rotem Ziegelstein mit verzierten Fensterrahmen und einem verwitterten Schild, auf dem noch schwach der Schulname zu lesen war. Die Fenster waren mit grau verfärbten Sperrholzplatten vernagelt, das Dach wies Einsturzspuren auf und rundherum zog sich ein rostiger Maschendrahtzaun, der an mehreren Stellen aufgebogen oder niedergetreten war. Ich parkte auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz, wo das einstige Asphaltpflaster längst von Unkraut, Moos und krummen Bäumchen durchbrochen war. Auf der linken Seite sah ich die Reste eines Spielplatzes, ein schiefer Klettergerüst, ein rostiges Karussell, dessen Achse halb aus dem Boden gerissen war, und eine Schaukel mit nur noch einer einzigen verdrehten Kette. Alles lag still. Kein Windhauch bewegte die leeren Ketten. Kein Vogel saß auf dem Geländer. Nur Stille und das Gefühl, dass dieser Ort vergessen worden war. Ich stieg aus, lehnte mich gegen die Motorhaube und betrachtete das Schulgebäude. Es war kein kleines Quartierschulhaus, es war ein stattlicher Bau, vermutlich aus den frühen 40er Jahren, vielleicht sogar älter. Vermutlich hatte er einmal mehrere 100 Schüler beherbergt, samt Lehrerzimmern, einer großen Aula, Turnhalle, vielleicht sogar einem Keller mit Werkraum und Heizung. Allein der Gedanke ließ mein Herz schneller schlagen. Meine Follower würden durchdrehen. Das hier war genau das Material, das viral ging. Ich überprüfte den Akku meiner Kamera, verstaute Ersatzakkus griffbereit und umrundete langsam das Gelände. Die Haupteingänge waren verriegelt und mit dicken Ketten und Vorhängeschlössern gesichert, moderner als der Rest des Gebäudes, vermutlich von der Stadtverwaltung angebracht. Auch die Seitentüren waren fest verschlossen, die Fenster zu hoch oder vollständig verbarrikadiert. Doch auf der Rückseite, nahe einem ehemaligen Anlieferungsbereich, fand ich eine Schwachstelle. Etwa 1,5 Meter über dem Boden war eine der Sperrholzplatten an einem Fenster verzogen, der Regen hatte das Holz aufgeweicht und zwischen Rahmen und Platte klaffte ein Spalt großer Zwischenraum. Ich sah mich um. Keine Autos, keine Passanten, keine Kameras. Ich war allein. Niemand schien sich dafür zu interessieren, was mit der Roosevelt Elementary School geschah. Ich tastete nach meinem Multitool, löste vorsichtig einige Nägel aus dem maroden Holz und konnte nach einigen Minuten die Platte so weit nach außen biegen, dass ich durch den Fensterrahmen schlüpfen konnte. Mit einer leichten Drehung landete ich im Inneren des Gebäudes. Der Geruch traf mich wie ein Faustschlag. Moder, altes Papier, zerfallender Putz. Doch darunter lag etwas anderes, Süßliches, wie überreifes Obst, das in einem geschlossenen Raum langsam verrottet war. Ich zog den Kragen meines Hemdes über Mund und Nase und ließ meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Ich stand in einem ehemaligen Klassenzimmer. Gegen eine Wand waren Schultische und Stühle gestapelt, als hätte man das Inventar noch in Eile verstauen wollen. Der Boden war bedeckt von abgelösten Linoleumbahnen, unter denen das ursprüngliche Holz zum Vorschein kam, verzogen, aufgequollen, von jahrzehntelanger Feuchtigkeit gezeichnet. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und trat durch die offene Tür hinaus in den Hauptflur. Mein Puls stieg. Vor mir erstreckte sich ein langer, gerader Korridor. Die Wände waren in einem verblassten Grün gestrichen, das an zahllose andere Schulflure erinnerte, doch hier war es ausgebleicht und stellenweise großflächig abgeblättert. Alte Metallspinde reihten sich links und rechts, viele hingen schief in den Angeln oder fehlten ganz. Der Boden unter meinen Füßen knarzte bei jedem Schritt. Ich hob die Kamera, machte die ersten Aufnahmen. Das Licht der Taschenlampe reichte gerade weit genug, um die Atmosphäre einzufangen. Die Vergangenheit dieses Ortes atmete mir förmlich ins Gesicht. Wo einst Kinder lärmten und Lehrer erklärten, herrschte nun nur noch das leise Rieseln abplatzender Farbe. Ich wusste noch nicht, was mich in diesem Gebäude erwartete, aber ich ahnte bereits. Die Roosevelt Elementary School war nicht einfach nur ein vergessenes Relikt. Sie war ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben war. Und vielleicht nicht nur die Zeit. Die Luft im Flur war abgestanden und schwer. Jeder Atemzug fühlte sich an, als würde ich die Vergangenheit einatmen. Eine Mischung aus altem Staub, bröckelndem Putz und dem fahlen Hauch von etwas, das ich nicht benennen konnte. Ich bewegte mich langsam. Die Kamera in der einen, die Taschenlampe in der anderen Hand. Immer wieder hielt ich inne, um Bilder zu machen. Mein Blitz erhellte für Sekundenbruchteile den Flur und offenbarte Details, die im Schein der Taschenlampe verborgen geblieben wären. Eingerissene Lehrplakate, halb geöffnete Spinde, bröckelnde Deckenplatten, die auf den Boden gestürzt waren. Links und rechts gingen Türen ab, die teils offen standen, teils schief in den Angeln hingen. Ich warf einen Blick in ein Klassenzimmer. Die Tafel war noch an der Wand mit Kreideresten, die nur noch als weiße Schleier zu erkennen waren. Die Schülertische waren umgekippt, einige zusammengestapelt, andere standen einzeln und schief im Raum. Der Boden war mit abgefallenen Deckenplatten, Papierfetzen und zerbrochenem Glas bedeckt. Der Putz an den Wänden hatte sich in großen Schollen gelöst und hing teilweise noch in gebogenen Streifen herab, als hätte jemand die Haut dieses Raumes abgezogen. Ich ging weiter. Das Geräusch meiner Schritte auf dem Holz war das einzige Geräusch im ganzen Gebäude. Keine entfernten Autos, keine Vögel, kein Wind, der durch zerbrochene Fenster pfiff. Es war eine Stille, die nicht nur durch Abwesenheit von Klang entstand, sondern durch eine Art Absorption, als würde das Gebäude selbst jeden Laut verschlucken. Ich schaltete den Blitz meiner Kamera wieder ein, diesmal auf Serienaufnahme, und dokumentierte die Details, die mich besonders faszinierten. Ein zerrissener Wandkalender aus dem Jahr 1987, ein zerschlagener Trinkbrunnen mit heraushängenden Rohren, ein altes Schaukastenregal mit aufgequollenen Büchern, die aufgesprungen waren wie vergessene Samen. Ich schlich durch den Flur wie durch ein Museum des Verfalls. Die Räume erzählten Geschichten, die niemand mehr hören konnte. Geschichten von Kindern, die hier einst lernten, lachten, Freunde fanden. Und von einem abrupten Ende, das alles zum Stillstand gebracht hatte. Damals wusste ich noch nicht, was tatsächlich passiert war. Ich sah nur die Spuren. Kinderschuhe in einem offenen Spind, ein gerahmtes Klassenfoto auf dem Boden, das Glas zersplittert, die Gesichter verblasst. Etwa 20 Minuten war ich nun im Gebäude. Mein Puls hatte sich beruhigt, die Angst vor Einsturz oder zufälliger Entdeckung war verschwunden. Stattdessen war da eine neue Art von Anspannung. Keine konkrete Furcht, eher ein unterschwelliger Druck, als würde mich jemand beobachten. Ich ignorierte das Gefühl, redete es mir als Folge der Dunkelheit, der stickigen Luft und des Verfalls ein. Mein Verstand brauchte Ordnung, also lieferte ich sie. Ich erreichte das Verwaltungsbüro. Die Tür hing nur noch an einem Scharnier und ich musste sie vorsichtig zur Seite drücken, um hindurchzuschlüpfen. Drinnen war das Chaos noch größer als in den Klassenzimmern. Alte Aktenschränke standen offen, ihre Schubladen halb herausgezogen, der Inhalt über den Boden verstreut. Es sah aus, als hätte jemand nach etwas gesucht oder als wäre hier einst in Eile alles durchwühlt worden. Auf einem der Schreibtische lagen vergilbte Anwesenheitslisten, Klassenbücher, ein Kalender mit durchgestrichenen Tagen. Ich machte ein paar Fotos, zoomte auf Details. Einen handgeschriebenen Vermerk mit dem Wort Heizung defekt, eine Notiz mit dem Namen einer Schülerin und einem daneben vermerkten Abwesenheitstag, der 23. Oktober. Ich runzelte die Stirn. Zufall. Ich machte weiter, öffnete einen weiteren Aktenschrank und stieß auf alte Personalakten, Listen mit Budgets, Schulausgaben. Es war, als hätte man alles über Nacht zurückgelassen. Ohne Ordnung, ohne Planung, als wäre der letzte Schultag nie geplant gewesen. Langsam wurde mir klar, wie groß dieses Gebäude wirklich war und wie viel davon noch unentdeckt lag. Ich beschloss, den Speisesaal zu suchen. Wenn ich schon hier war, wollte ich alles dokumentieren. Auch die Kantine, das Herzstück jeder Schule. Ich verließ das Büro und folgte den halb verblichenen Schildern an den Wänden. Cafeteria, Richtung Turnhalle, stand auf einem davon, der schief von der Decke hing. Ich folgte dem Pfeil, Schritt für Schritt, die Kamera stets aufnahmebereit. Je tiefer ich ins Gebäude vordrang, desto wärmer wurde es. Anfangs war es kaum spürbar, ein Hauch von moderater Wärme. Doch mit jedem Meter, den ich voranschritt, wurde die Luft stickiger, feuchter. Ich zog meinen Jackenreißverschluss ein Stück nach unten. Dann noch ein Stück. Schließlich ließ ich die Jacke offen hängen. Ich begann zu schwitzen. Nicht stark, aber spürbar. Meine Handflächen waren wieder feucht. Ich sagte mir, dass es ein physikalisches Phänomen sein müsse. Abgestandene Luft, fehlende Belüftung, vielleicht ein altes Heizungssystem, das irgendwie durch Zufall wieder angesprungen war. Ich glaubte es nicht wirklich. Aber ich sagte es mir trotzdem. Die Cafeteria lag am Ende eines weiteren langen Korridors. Ich blieb in der Tür stehen, als ich sie erreichte. Die langen Tische mit den fest montierten Bänken waren teilweise umgestürzt, andere an die Wände geschoben. Staub lag wie ein grauer Teppich über allem. An der Stirnseite befand sich die Essensausgabe. Rostige Wärmewannen, Schienen für Tabletts, ein ausgehängtes Menübrett, auf dem noch Spuren von Kreide zu sehen waren. Ich trat ein, machte einige Aufnahmen und spürte, wie die Hitze in diesem Raum beinahe körperlich gegen mich drückte. Es war, als stünde ich in der Nähe eines laufenden Heizkörpers, obwohl hier nichts mehr funktionierte. Ich stellte meine Kamera kurz ab, rieb mir den Schweiß von der Stirn und blickte durch die Halle. Die Hitze war nicht das Einzige, das mich beunruhigte. Es war wieder da, dieses Gefühl. Als ob der Raum auf etwas wartete, als ob ich nicht allein wäre, nicht im Sinne einer realen körperlichen Präsenz, sondern etwas Unfassbares, etwas, das jenseits des Sichtbaren lag und es beobachtete mich. Ich nahm meine Kamera wieder auf und ging weiter. Ich war noch lange nicht am Ende dieser Erkundung angekommen und irgendwo tief in mir wusste ich, die wirklich seltsamen Dinge hatten noch nicht einmal begonnen. Die Kamera hing schwer um meinen Hals, als ich durch die stickige Cafeteria schritt. Die feuchte Wärme klebte an meiner Haut wie ein nasser Lappen. Ich atmete flach durch die Nase, doch selbst das schien kaum zu helfen. Die Luft war dick, beinahe tropisch. Mein Hemd klebte mir am Rücken, der Stoff saugte den Schweiß wie ein Schwamm auf. Ich zog meine Jacke ganz aus, knotete sie um die Hüften und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Oktober in Illinois war normalerweise kühl, oft sogar kalt, Doch hier drinnen war es, als hätte jemand einen Heizlüfter auf volle Stufe laufen lassen. Ich stand einen Moment still, um die Stille selbst zu hören. Und sie war vollkommen. Keine tropfenden Rohre, kein Knarzen der Balken, keine entfernten Geräusche von der Straße. Selbst meine eigenen Schritte waren leiser, als sie hätten sein dürfen. Der Raum absorbierte den Klang, als hätte jemand jede Frequenz mit einem schwarzen Tuch zugedeckt. Ich verließ die Cafeteria wieder und trat zurück in den Hauptflur. Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Meine Taschenlampe tastete die Flurwände ab, als ich mich in Richtung Treppenhaus bewegte. Über mir lag der zweite Stock, vielleicht noch ein dritter, doch das war schwer zu sagen. Die Fenster waren ja allesamt verbarrikadiert. Und von außen hatte ich das Dach nur flüchtig betrachtet. Der Treppenaufgang war breit und massiv, aus dunklem Holz. Die Stufen waren vom jahrelangen Gebrauch glatt gelaufen und das Geländer wirkte auf den ersten Blick stabil. Als ich jedoch die Hand darauf legte, fühlte ich, wie es sich leicht bewegte. Das Holz knarrte unter meinem Gewicht und ich stieg vorsichtig hinauf. Jeder Schritt hallte nicht, sondern wurde förmlich von der Umgebung verschluckt. Etwa auf halber Höhe befand sich ein schmaler Sims mit einem Fenster, das ebenfalls mit Sperrholzplatten vernagelt war. Und doch, dünne Lichtstrahlen fielen durch die winzigen Spalte zwischen Holz und Rahmen. Feiner Staub tanzte in der Luft, spiralförmig, ruhig, wie unter Wasser. Ich blieb stehen und betrachtete die Partikel, wie sie sich langsam drehten, sich sammelten, auflösten und erneut formten. Oben angekommen traf mich die Hitze wie eine Wand. Sie schlug mir ins Gesicht wie der Atem eines Ofens. Es war unerklärlich. Der Temperaturunterschied zum Erdgeschoss war deutlich spürbar. Ich wischte mir den Schweiß mit dem Ärmel aus den Augen, öffnete die obersten Knöpfe meines Hemdes und trat in den Korridor. Der zweite Stock war eine Kopie des ersten, und doch fühlte es sich anders an. Die Luft war nicht nur wärmer, sondern auch feuchter. Ich roch nun wieder diesen süßlichen Geruch, den ich beim ersten Betreten des Gebäudes wahrgenommen hatte, doch stärker, dichter, durchdringender. Alte Reinigungsmittel? Verrottendes Papier? Etwas Organisches? Ich konnte es nicht sagen. Es war, als würde das Gebäude selbst schwitzen. Ich nahm meine Kamera hoch und begann, den Flur entlang zu filmen. Mein Schritt war langsam, bedächtig, fast andächtig. Die Türen zu den Klassenzimmern standen in unregelmäßigen Winkeln offen, manche ganz, andere halb. Einige hingen schief an rostigen Scharnieren. Die Wände waren in demselben verblassten Grün gestrichen wie unten, doch hier hatte sich die Farbe großflächig von der Wand gelöst. Lange Streifen hingen herunter wie Häutungen. Der Boden war verzogen und an manchen Stellen aufgequollen. Ich musste genau aufpassen, wohin ich trat. In einer Ecke war eine Wasserpfütze, trüb und faulig. Es gab keine offensichtliche Quelle, kein Rohr, kein Leck in der Decke, nur stehendes Wasser, als hätte es sich einfach dort materialisiert. Ich richtete die Kamera auf den Flur. Durch den Sucher sah ich es zum ersten Mal deutlich. Staub, der sich nicht zufällig bewegte. Keine einfachen Turbulenzen, keine Luftverwirbelungen. Es war eine Art Muster. Die Partikel drehten sich in Spiralen, bildeten Kreise, zogen sich zusammen zu symmetrischen Formen. Ich stoppte, blinzelte, schüttelte den Kopf. Ich nahm die Kamera herunter und sah nichts, nur Staub in der Luft. Unruhig, aber ohne erkennbare Form. Ich hob die Kamera wieder an. Die Formen waren zurück, geometrisch, elegant. Sie formten sich, lösten sich auf, entstanden neu. Immer wieder, in derselben Geschwindigkeit, in derselben Präzision. Ich folgte dem Licht. Am Ende des Ganges war eine Tür geöffnet, aus der warmes, goldenes Licht strömte. Und dieses Licht war kein mattes Leuchten, das man vielleicht durch ein Ritzen im Sperrholz erklären konnte. Es war kräftig, intensiv, wie direkte Nachmittagssonne. Doch das konnte nicht sein. Ich hatte es selbst gesehen. Alle Fenster waren von außen komplett verbarrikadiert. Ich ging langsam darauf zu. Die Kamera in meiner Hand war bereit und mein Herz schlug schneller. Je näher ich kam, desto heißer wurde die Luft. Ich fühlte, wie mein Atem flacher wurde. Der Geruch war jetzt fast beißend, süßlich und modrig zugleich. Ich erreichte den Türrahmen und blieb stehen. Das Licht flutete den Raum wie ein überbelichtetes Foto. Alles schien in warmes Gold getaucht. Staub wirbelte in filigranen Mustern durch die Luft, so komplex und geordnet, dass ich den Eindruck hatte, einer Inszenierung beizuwohnen, einem Tanz. Die Fenster. Sie waren eindeutig verschlossen. Ich sah die Bretter. Ich sah die Nägel. Und doch kam Licht hindurch, als wären sie aus Glas oder gar nicht da. Ich nahm die Kamera hoch, zoomte auf die Fenster. Die Platten waren sichtbar, verwittert, grau, rissig. Und doch war das Licht real. Ich konnte es auf meiner Haut spüren, konnte es sehen, konnte es sogar riechen, denn es brachte Wärme mit sich, eine feuchte, fast tropische Wärme. Und dann sah ich, wie der Staub begann, sich zu verändern. Aus Spiralen wurden Gestalten. Aufrechte Figuren, hohe Säulen, die sich kurz hielten und dann in neue Muster zerfielen. Ich stand vollkommen still, mein Finger auf dem Auslöser der Kamera, die langsam alles aufzeichnete. Ich wollte es dokumentieren. Ich wollte beweisen, dass ich nicht verrückt war. Ich wollte verstehen. Doch irgendwo in mir flackerte eine dunkle Vorahnung. Das hier war nicht einfach nur ein verlassener Ort. Nicht mehr. Ich stand im Türrahmen des Klassenzimmers und spürte, wie die Hitze mir das Wasser aus den Poren trieb. Meine Stirn war längst nass. Der Stoff meines Hemdes klebte an meinem Rücken und meine Hände zitterten leicht. Nicht nur wegen der Temperatur, sondern wegen dem, was ich sah. Das Licht, das aus den Fenstern strömte, war eindeutig. Keine Reflexion, kein Restleuchten, sondern echtes, warmes Sonnenlicht. Es fiel in dicken, goldenen Strahlen durch Bretter, die eigentlich undurchdringlich sein sollten. Ich konnte die Maserung des Holzes sehen, sogar die rostigen Nägel, die die Platten am Fensterrahmen hielten. Und doch kam das Licht hindurch, als wäre es nie da gewesen. Ich trat über die Schwelle in das Klassenzimmer und fühlte sofort, wie sich die Hitze verdoppelte. Es war, als würde ich einen gläsernen Brutkasten betreten. Jeder Atemzug war schwer. Die Luft fühlte sich an, als hätte sie Gewicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie auf mir lag wie eine unsichtbare Decke. Der Staub in der Luft war nicht mehr nur ein Schleier, er war lebendig. Er formte sich, drehte sich, bildete Muster, die für Sekunden stabil blieben, bevor sie sich lautlos auflösten und neue Strukturen annahmen. Spiralen, Kreise, Linien, die wie Runen aussahen oder wie etwas, das ein Kind mit einem Finger in den Sand gezeichnet haben könnte. Ich richtete meine Kamera auf das Schauspiel. Durch den Sucher war alles noch deutlicher. Die Muster im Staub waren nicht zufällig. Sie folgten einem Rhythmus, wie der Takt einer unsichtbaren Musik. Es war ein Tanz, ein stilles Ballett aus Teilchen, geführt von etwas, das ich nicht sehen konnte. Ich ging langsam auf das nächstgelegene Fenster zu, fasziniert und verstört zugleich. Die Wärme, die von dem Licht ausging, war intensiver als je zuvor. Mein Atem wurde flacher, meine Haut klebrig. Als ich direkt vor dem Fenster stand, hob ich die Hand, legte die Finger gegen das Sperrholz. Es fühlte sich an wie gewöhnliches, raues Holz. Und doch sah ich meine Finger in dem Licht. Es war, als wäre das Material physisch da, aber optisch nicht. Ein Widerspruch, der sich nicht auflösen ließ. Ich trat einen Schritt zurück und schwenkte meine Kamera über den Raum. Der Staub formte sich erneut. Dieses Mal zu Silhouetten. Zuerst nur vage, dann klarer. Es waren kleine Figuren. Kinder? Ihre Umrisse waren unvollständig, flüchtig. Aber sie wirkten wie Gruppen, die sich bewegten, spielten, in Kreisformationen liefen, als würde der Staub die Erinnerung an eine längst vergangene Zeit aufleben lassen. Meine Haut prickelte. Nicht von der Hitze, sondern von etwas Tieferem. Eine Ahnung, dass ich hier Zeuge von etwas war, das nicht für mich gedacht war. Etwas, das nur existierte, wenn man nicht direkt hinsah. Nur durch die Linse, durch den Filter der Technik, wurde es sichtbar. Dann geschah etwas, das mir den Atem raubte. Ein lauter Knall zerriss die Stille. Es klang wie eine schwere Tür, die mit roher Gewalt zugeschlagen wurde, irgendwo tief unten im Gebäude. Der Schall vibrierte durch die Wände, durch den Boden, durch meine Knochen. Ich zuckte zusammen, meine Kamera wackelte und ein leiser Fluch entwich meinen Lippen. Sofort danach fiel der Staub zu Boden. Alle Teilchen, die vorher in eleganten Mustern tanzten, sackten wie erschöpft nieder, als hätte jemand die unsichtbaren Fäden gekappt, an denen sie hingen. Das Licht schien plötzlich stumpfer. Der Raum war stiller als je zuvor. Und das war nicht die normale Stille eines verlassenen Ortes. Es war die Stille vor etwas, wie ein Innehalten, wie das Einatmen vor dem Schrei. Ich drehte mich langsam um und blickte in den Flur. Nichts. Nur der leere Gang mit seinen schief hängenden Türen und der blätternden Farbe. Doch der Eindruck, dass sich dort etwas verändert hatte, war überwältigend. Ich wusste nicht, was diesen Laut verursacht hatte. Aber ich wusste, dass ich es herausfinden musste. Oder gehen. Und tief in mir ahnte ich bereits, dass Gehen keine echte Option mehr war. Ich drückte meine Kamera fester an mich und verließ das Klassenzimmer. Der Flur war wieder so still, dass ich meine eigenen Schritte kaum hören konnte. Ich ging zurück in Richtung Treppenhaus und mit jedem Meter, den ich mich entfernte, wurde die Luft kühler, erträglicher. Doch ich spürte, irgendetwas hatte sich verschoben. Irgendetwas war jetzt wach. Ich stieg vorsichtig die knarrende Treppe hinab. Mit jedem Schritt, den ich dem Erdgeschoss näher kam, schien die Temperatur zu sinken. Der Luftzug, der mir entgegenwehte, war kühl, beinahe angenehm. Ein frappierender Gegensatz zur stickigen Hitze im zweiten Stock. Als ich schließlich den unteren Treppenabsatz erreichte, blieb ich stehen und lauschte. Doch es war, wie zuvor, unheimlich still. Nicht einmal mein Atem klang normal. Er wirkte gedämpft, beinahe verschluckt vom Gebäude selbst. Ich bewegte mich langsam durch den Hauptflur zurück. Mein Blick glitt prüfend über die Türen zu den bereits erkundeten Räumen. Nichts hatte sich verändert. Keine Möbel waren verschoben, keine Fenster geöffnet. Alles schien unverändert. Und doch war es nicht mehr dasselbe. Dann fiel mir etwas auf, das ich zuvor nicht gesehen hatte. Unter der Treppe, in einem Winkel, den ich mehrfach passiert hatte, war eine Tür. Sie war nicht etwa nur angelehnt, sie stand weit offen, als hätte jemand sie gerade erst geöffnet. Ich blieb abrupt stehen. Das war unmöglich. Ich hatte diesen Bereich bereits mehrfach durchquert, dort war keine Tür gewesen. Ich erinnerte mich deutlich daran, mich sogar einmal dort an die Wand gelehnt zu haben, und dennoch war sie jetzt da. Grün gestrichen wie die anderen Türen im Gebäude, doch in weitaus besserem Zustand. Kein Abblättern, kein Rost. Als hätte sie die letzten Jahrzehnte einfach ignoriert. Ein kühler Schauer lief mir über den Rücken. Ich hob meine Kamera, drückte auf Aufnahme und trat langsam näher. Der Türrahmen war schmaler als bei den Klassenzimmern, fast gedrungen. Dahinter lag ein Raum, der kleiner wirkte. Die Wände waren in farbigen Mustern gestrichen, kindlich, lebendig, zumindest wenn man die Wasserflecken und Verblassungen ignorierte. Bunte Poster mit Alphabeten und einfachen Formen klebten an den Wänden, einige halb abgefallen, andere vom Schimmel angefressen. Ich trat ein und wusste sofort, was ich vor mir hatte. Ein Kindergartenraum. Die Möbel waren klein, viel kleiner als in den oberen Klassenzimmern. Winzige Tische mit passenden Stühlchen standen kreuz und quer im Raum verteilt. Spielzeug lag verstreut auf dem staubigen Boden, Bauklötze, Puppen, Bilderbücher mit zerrissenen Seiten. Eine alte Holzwippe stand in der Ecke, ihr Lack abgeplatzt, das Holz rissig. Doch all das war nur Nebensache im Vergleich zu dem, was die Rückwand des Raumes zeigte. Dort standen 15 Gitterbetten in einer Reihe. Alte Metallgestelle, weiß lackiert, nun rostig und verzogen. Auf jedem lag eine dünne Matratze, kaum mehr als ein Lappen. Darüber Decken in Pastellfarben, rosa, hellblau, gelb, von denen viele Löcher hatten oder zerfetzt waren. Ich trat näher und sah genauer hin. Einige der Matratzen wiesen Brandspuren auf, andere waren mit dunklen Flecken übersät, deren Herkunft ich nicht wissen wollte. Ich hob die Kamera und begann, den Raum zu dokumentieren. Ich wusste, dass ich hier auf etwas gestoßen war, das über bloßen Verfall hinausging. Die Präsenz, die ich schon zuvor gespürt hatte, war hier dichter, drängender. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Nicht feindlich, nicht offen aggressiv, sondern erwartungsvoll. Ich schwenkte langsam die Kamera über die Bettenreihe. Die Luft war wieder wärmer geworden, nicht so intensiv wie oben, aber dennoch deutlich. Und dann blieb mein Blick hängen, an etwas unter einem der mittleren Betten. Ich hielt inne, zoomte näher heran. Im Schatten unter dem dritten Gitterbett von links war ein Gesicht. Es war klein, kindlich, die Haut bleich, fast durchsichtig. Das Haar dunkel und nass wirkend, als hätte es jemand gerade gewaschen und nicht getrocknet. Die Gesichtszüge waren weich, rund. Ein Vorschulkind, höchstens 4 oder 5 Jahre alt. Doch die Augen, sie waren falsch. Wo Augen sein sollten, waren nur 2 tiefe, schwarze Höhlen, nicht im übertragenen Sinn. Keine Schatten, keine geschlossenen Lider, echte, leere Öffnungen, als wäre jemand durch das Fleisch hindurch in eine andere Welt gestoßen. Ich starrte durch den Sucher meiner Kamera. Das Bild war klar, scharf. Ich senkte die Kamera, um direkt hinzusehen, und da war nichts. Nur Schatten, Staub und ein zerfetztes Stück Decke. Ich hob die Kamera wieder, und das Gesicht war zurück. Die leeren Augenhöhlen starrten direkt in mein Objektiv. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Der Mund des Kindes war leicht geöffnet, als wolle es etwas sagen. Kein Laut kam. Kein Hauch. Nur diese leere, stumme Erwartung. Ich trat einen Schritt näher. Wieder senkte ich die Kamera und erneut war dort nichts. Ich hob sie. Das Gesicht war wieder da. Jetzt ein Stück weiter vorn. Die leeren Augen fixierten mich, meine Hände begannen zu zittern. Mein Verstand schrie, dass dies nicht sein konnte, dass Technik nicht Dinge zeigen konnte, die nicht existierten. Und doch sah ich sie, nur durch die Linse. Dann begann sich das Gesicht zu bewegen, langsam, ruckartig, wie durch Marionettenfäden gezogen. Arme und Beine krochen hervor, verdreht, gebrochen in der Bewegung. Gelenke klappten in Winkeln, die kein Kind je erreichen konnte. Es kroch heraus, nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Ding, das menschlich zu sein vorgab. Ich wich zurück, doch meine Kamera blieb auf das Wesen gerichtet. Ich sah, wie es sich aufrichtete, langsam, zucken. Jetzt stand es da. Ein kleines Kind in einem schlabberigen Pyjama, das mich ansah. Ohne Augen, ohne Worte. Ich wich rückwärts, der Blick weiter durch den Sucher der Kamera gerichtet. Das Kind stand nun mitten im Raum. Seine Haut war fahl, beinahe durchscheinend. Der Pyjama hing lose an seinem kleinen Körper, als wäre er zu groß oder das Wesen darunter zu schmal. Die schwarzen Augenhöhlen starrten durch die Linse, unbeweglich, als würde die Kamera der einzige Weg sein, mich zu sehen. Ich stolperte über eine umgekippte Holzbank, fing mich mit Mühe und riss den Blick von der Kamera los. Direkt vor mir. Nur Staub, zerfallene Möbel, das rostige Gitterbett. Ich hob die Kamera erneut. Das Kind war noch da. Und es hatte sich bewegt. Nun stand es näher an mir. Zu nah. Die leeren Höhlen schienen mich aufzusaugen. Ich trat einen weiteren Schritt zurück. Jetzt hektischer. Mein Atem ging schnell. Meine Brust hob und senkte sich flach, während Schweiß in dünnen Rinnsalen meinen Rücken hinunterlief. Ich drehte mich um, griff nach der Türklinke und in diesem Moment knallte die Tür mit einer Gewalt zu, dass das Echo durch das ganze Gebäude hallte. Der Knall ließ meine Ohren klingeln. Die Kamera baumelte an meinem Hals, während ich an der Klinke riss. Nichts. Sie bewegte sich keinen Millimeter. Panik griff nach mir, kalt und eisklar wie eine Schneeschicht unter der Haut. Ich stemmte mich mit dem ganzen Körper gegen die Tür, doch sie war fest verschlossen. Als hätte jemand auf der anderen Seite beschlossen, dass ich hier bleiben sollte. Ich drehte mich zurück zum Raum. Und die Welt hatte sich verändert. Es waren nicht mehr nur ein Kind. Zuerst sah ich drei weitere Gestalten, die sich in der Nähe der alten Spielzeugkiste materialisierten. Dann erschienen weitere am Lesebereich, bei den Tischen, hinter den Betten. Alle sahen gleich aus. Etwa 4 Jahre alt, blass, ihre Körper in schlaffen Nachthemden, die Gesichter kindlich und doch falsch. Ihre Bewegungen waren unnatürlich, ruckartig, marionettenhaft. Als würden sie von etwas gesteuert, das nicht verstand, wie Menschen sich bewegen. Ich griff nach meiner Kamera, hob sie zitternd an die Augen. Und dort waren sie. Alle sichtbar durch die Linse. Ich zählte 10, dann 12, dann 15. Kinder, die nicht da sein konnten. Kinder, die durch keine natürliche Linse der Welt zu sehen sein sollten. Und sie sahen mich. Jedes einzelne Wesen. Ihre Augenhöhlen auf mich gerichtet. Kein Laut war im Raum. Und doch hallte etwas in mir wider. Ein Schrei, der nicht ausgesprochen wurde. Eine Bitte. Oder eine Warnung. Die Luft wurde drückend heiß. Der Schweiß floss nun in Strömen über meinen Körper. Ich rang nach Luft. Jeder Atemzug fühlte sich an wie durch nasse Watte. Die Kamera vibrierte leicht in meinen Händen, als würde sie spüren, was sich anbahnte. Ich filmte weiter, meine Finger klamm an den Rändern. Plötzlich begann der Staub erneut zu tanzen. Doch diesmal war es kein langsamer Tanz mehr. Es war ein Sturm. Die Luft wirbelte auf, feine Partikel schlugen mir ins Gesicht, brannten in den Augen, gelangten in den Mund, den ich unbewusst geöffnet hatte. Ich hustete, wich zurück, aber es gab kein Entkommen. Der Raum war ein sich drehender Mahlstrom aus Hitze, Staub, Tod. Die Kinder bewegten sich. Sie kamen näher. Nicht rennend, nicht springend, sondern gleitend. Schritt für Schritt. Als würden sie durch etwas gezogen werden. Ihre kleinen Hände hoben sich, ruckartig, zitternd, und streckten sich mir entgegen. Ich konnte sie nicht hören, doch ich spürte, was sie wollten. Aufmerksamkeit. Hilfe. Oder vielleicht einfach nur, dass jemand sie sieht. Ich war wie gelähmt. Der Körper verweigerte jede Bewegung, der Verstand schrie nach Flucht, doch meine Beine standen fest. Erst als einer der Schatten direkt vor mir auftauchte, so nah, dass ich durch den Sucher jedes Detail des gesichtslosen Blicks erkennen konnte, regte sich etwas in mir. Ich schrie. Laut. Nicht mit einem Ziel, nicht mit einem Plan, nur aus Angst. Ich stieß mich von der Tür ab, preschte durch den Raum zwischen den Tischen hindurch, die Kamera schlug mir gegen die Brust. Ich rammte meine Schulter gegen die Tür. Nichts. Noch einmal. Wieder nichts. Beim dritten Versuch knackte etwas im Schloss. Die Tür sprang auf. Ich stolperte hinaus, der Luftzug im Flur traf mich wie eine Rettung. Kühle, saubere, staubfreie Luft. Ich atmete tief ein, wischte mir über das Gesicht, meine Hände brannten von den Holzsplittern in der Tür. Doch ich blieb nicht stehen. Ich rannte. Der Flur war leer, aber ich hörte es. Das leise Rascheln von Stoff, das Kratzen kleiner Füße auf dem Holz, nicht laut, nicht eilig, nur gleichmäßig. Wie etwas, das Diizi, das wusste, dass es Zeit hatte. Ich rannte bis zum Fenster, durch das ich gekommen war. Ich zerrte an der Sperrholzplatte, schob meine Kamera hindurch, dann mich selbst. Meine Kleidung blieb an einem hervorstehenden Nagel hängen. Ich spürte, wie Stoff riss und ein Schnitt sich über meine Schulter zog. Doch ich war draußen. Ich fiel zu Boden, atmete keuchend die kalte Oktobernacht ein. Die Roosevelt Elementary School lag still hinter mir. Ihre Fenster waren dunkel, kein Licht drang nach außen, kein Ton folgte mir, nur mein pochendes Herz in der Brust. Ich stolperte rückwärts über das rissige Pflaster des einstigen Parkplatzes, weg von der Schule, weg von dem, was ich dort unten gesehen hatte. Der Asphalt unter meinen Füßen war kalt, übersät mit Laub, das unter meinen Schritten knackte, als wollte es meine Anwesenheit bestätigen. Doch nichts war so laut wie mein eigener Atem, der keuchend aus meiner Kehle drang. Die Roosevelt Elementary School stand reglos hinter mir. Ihre Fenster, oder vielmehr die mit Sperrholz verschlossenen Öffnungen, starrten mich an wie tote Augen. Kein Laut, kein Licht. Von außen war sie einfach nur ein weiteres verfallenes Gebäude. Niemand, der daran vorbeifuhr, hätte ahnen können, was in ihrem Inneren lauerte. Ich rannte, ohne zurückzusehen. Jeder Schatten am Boden wirkte wie eine Hand, die nach meinem Knöchel griff. Jeder Baum wie ein Wächter, der sich gegen mich wandte. Als ich mein Auto erreichte, war mein ganzer Körper angespannt wie ein Drahtseil. Ich entriegelte die Tür mit zitternden Fingern, warf meine Kamera auf den Beifahrersitz und setzte mich keuchend hin. Der vertraute Geruch des Mietwagens, künstliches Leder, billiger Vanilleduft vom Baum am Rückspiegel, war plötzlich das Beruhigendste, das ich je gerochen hatte. Ich saß da, unfähig, das Lenkrad zu umfassen. Meine Hände zitterten unkontrolliert, mein Kopf pochte. Ich zwang mich, ruhig zu atmen, aber mein Verstand raste. Immer wieder sah ich die Kinder vor mir. Blass, augenlos, stumm. Und diese Bewegungen, dieses unnatürliche Zucken ihrer Glieder. Langsam fuhr ich los, bog zurück in die Wohnstraßen von DK. Die Normalität, die mir nun begegnete, fühlte sich wie eine Farce an. Menschen warteten an Ampeln, ein älterer Mann mähte seinen Rasen, eine Frau schob einen Kinderwagen über den Gehweg, nichts davon wirkte real, nicht nach dem, was ich gesehen hatte. Im Hotel angekommen, einem einfachen Holiday Inn Express, stieg ich aus und ging mit schnellen, unruhigen Schritten zur Tür. Ich schaute mich mehrfach um, obwohl ich wusste, dass ich allein war. Dennoch fühlte ich mich verfolgt. Nicht von einem Wesen, sondern von dem Wissen. Meine Keycard funktionierte erst beim dritten Versuch. Als die Tür schließlich aufsprang, trat ich in das kühle, saubere Zimmer und schloss sie sofort hinter mir ab. Ich lehnte mich für einen Moment dagegen, hörte das gleichmäßige Summen der Klimaanlage, das Flackern der Neonröhren. Normale Geräusche, normale Welt. Doch ich war nicht mehr normal. Ich stellte meine Kameratasche auf den Schreibtisch, zog den Reißverschluss auf und holte meine Ausrüstung heraus. Meine Finger fühlten sich wie taub an, doch ich arbeitete mechanisch. Kamera mit dem USB-Kabel verbinden. Laptop öffnen. Die Dateien übertragen. Alles funktionierte. Alles war da. 1 Stunde und 23 Minuten Videomaterial. Ich hatte länger in diesem Gebäude verbracht, als ich gedacht hatte. In meinem Kopf waren es vielleicht 30 Minuten gewesen. Eine verzerrte Wahrnehmung, wie sie nur entsteht, wenn die Realität Risse bekommt. Während die Dateien übertragen wurden, trank ich gierig eine halbe Flasche Wasser aus der Minibar. Meine Kehle war rau, meine Lippen trocken. Ich setzte mich aufs Bett, das Notebook auf den Knien und wartete, bis der Fortschrittsbalken das Ende erreicht hatte. Dann drückte ich auf Wiedergabe. Was ich sah, ließ mein Blut gefrieren. Die Kamera hatte alles aufgezeichnet, jedes Bild, jedes Detail. Genau wie ich es erlebt hatte. Nur noch realer, noch klarer. die tanzenden Staubmuster, das Licht, das durch versiegelte Fenster brach, die Gestalten, die sich aus dem Nichts formten, und das Kind unter dem Gitterbett, dessen Gesicht nur durch die Linse sichtbar war. Die Kamera zeigte es. Unbestreitbar. Unleugbar. Ich spulte vor bis zu dem Moment, in dem sich die erste Gestalt bewegte, herauskroch aus dem Schatten wie eine gebrochene Marionette. Dann erschienen die anderen. 15 an der Zahl. Jedes von ihnen einzigartig. Und doch alle mit denselben leeren Augenhöhlen, demselben verlangenden Blick. Ich hörte mein eigenes schweres Atmen, das hektische Rascheln meiner Schritte, die panische Stille im Raum. Ich sah mich selbst gegen die Tür rennen, sah die Kamera wackeln, hörte das metallische Klacken der Klinke. Die Tür hatte sich wirklich nicht geöffnet. Und schließlich der Moment, in dem ich die Flucht antrat, durch das Gebäude, durch das Fenster, hinaus in die Nacht. Die Kamera zeichnete auf, wie die Schatten mir zu folgen schienen, nicht sichtbar im Bild, aber spürbar im Ton. Ein feines, reibendes Geräusch. Wie kleine, schlurfende Schritte auf Holz. Wie Atem, der nicht atmen durfte. Ich stoppte das Video. Meine Kehle war trocken. Meine Hände zitterten. Ich saß da und wusste, das war kein Albtraum, kein Hitzeschock, keine Halluzination. Ich hatte etwas gesehen, etwas dokumentiert. Und es war noch nicht vorbei, denn ich wusste, ich musste zurück. Ich wusste nicht warum, aber das Gefühl war eindeutig. Es war, als hätten sie mich gerufen. Nicht aus Bosheit, nicht um mich zu quälen, sondern aus einem Bedürfnis heraus. Sie hatten mich gesehen und ich hatte sie gesehen. Und nun, da der Kontakt hergestellt war, wollte ich verstehen. Ich saß noch immer auf dem Bett, den Laptop auf den Knien, als der letzte Rest der Realität langsam in mein Bewusstsein zurückkehrte. Die Datei war abgeschlossen. Der Bildschirm zeigte das letzte Bild. Meine fliehende Gestalt. Wie ich durch das Fenster ins Freie entkam, das Kameraobjektiv wackelnd, der Ton übersteuert vom Aufprall auf dem Boden. Ich fror. Nicht wegen der Raumtemperatur, sondern weil ich nun wusste, dass was ich gesehen hatte, war nicht nur real gewesen. Es war auch auf Band. Ich schloss die Augen, lehnte mich zurück und versuchte, den Puls zu beruhigen, der in meinen Schläfen hämmerte. Es funktionierte kaum. Jedes Mal, wenn ich die Lider schloss, sah ich ihre Gesichter, oder vielmehr das Fehlen ihrer Gesichter. Diese schwarzen Löcher, aus denen keine Tränen, keine Worte, keine Wärme mehr kam, nur Leere. Ich zwang mich, meine Gedanken zu sortieren. Etwas in mir schrie danach, Dekar sofort zu verlassen, wegzufahren, vielleicht in eine andere Stadt, vielleicht sogar in ein anderes Land. Doch das würde nichts ändern. Ich hatte den Beweis. Und ich konnte nicht mehr so tun, als wäre das alles ein Produkt meiner Einbildung. Stattdessen tat ich das, was ich immer tat, wenn ich Ordnung brauchte. Ich recherchierte. Ich öffnete den Internetbrowser, tippte den Namen der Schule ein. Roosevelt Elementary School, Decatur, Illinois. Die ersten Treffer waren belanglos. Immobilienseiten, die das Gelände als Sanierungsobjekt mit historischem Charme beschrieben. Ein paar alte Foreneinträge, Diskussionen über städtische Abrisspläne, die nie umgesetzt worden waren. Ich fügte weitere Suchbegriffe hinzu. Geschichte, Brand, Unfall, Schließung. Da änderte sich das Bild. Eine alte Archivseite der Decatur Herald and Review öffnete sich. Ihre Gestaltung war rudimentär, der Text in grober Schrift, das Layout veraltet. Doch der Inhalt ließ mein Blut gefrieren. Tragödie an der Roosevelt-Grundschule. 15 Kinder sterben bei Feuer im Kindergartenraum. Ich klickte den Artikel an. Das Datum war der 23. Oktober 1987. Mein Magen verkrampfte sich. Ich las weiter. Das Feuer sei gegen 14 Uhr im Kindergartenraum ausgebrochen, vermutlich ausgelöst durch einen elektrischen Defekt im Heizsystem. Die Kinder, Alle im Alter zwischen 3 und 5 Jahren hätten geschlafen. Der Rauch habe sich so schnell ausgebreitet, dass kein Erwachsener rechtzeitig eingreifen konnte. Die Feuerwehr habe binnen weniger Minuten das Gebäude erreicht. Zu spät. Alle 15 Kinder waren tot. Keines hatte die Gitterbetten verlassen. Alle starben im Schlaf. Ich konnte den Blick kaum vom Bildschirm lösen. Die Namen waren alle aufgelistet. Sarah, Michael, Jessica, David, Emily, Christopher, Ashley, Ryan, Madison, Tyler, Samantha, Alex, Brittany, Kevin und Nicole. Ich wiederholte sie lautlos. 15 Kinder. 15 verlorene Leben. Und ich hatte sie gesehen. Oder das, was von ihnen geblieben war. Weitere Artikel erzählten vom juristischen Nachspiel, von Ermittlungen, Schuldfragen, Versicherungsstreitigkeiten. Die Schule wurde kurz darauf geschlossen. Der Kindergartenraum sei nie mehr betreten worden. Das Gebäude sei sich selbst überlassen worden. Und die Stadt, sie habe einfach vergessen. Ich starrte auf den Bildschirm. Das kalte Licht spiegelte sich in meinen Augen. Das, was ich gesehen hatte, ergab plötzlich Sinn. Die seltsame Hitze. Die Kinder in Schlafkleidung. Die Krippen. Das Verhalten der Geister. Wenn man sie denn so nennen wollte. Nicht bösartig. Nicht rachsüchtig. Sondern verloren. Ich klickte mich weiter durch. Es gab Foren, die Roosevelt als Haunted Location führten. Urbexer, paranormale Gruppen, Neugierige. Die meisten berichteten nur von Geräuschen, von Temperaturveränderungen, von Lichtreflexen. Einige sprachen von Stimmen, andere von Gestalten in den Fenstern. Und ein einziger Eintrag, ein anonymer Beitrag, vor etwa 6 Monaten gepostet, beschrieb genau das, was ich erlebt hatte. Nur durch die Kamera sichtbar. Kinder mit leeren Augen, Bewegung, wo keine sein dürfte. Und dieser Staub. Der verdammte Staub. Ich lehnte mich zurück, spürte die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich war nicht der Erste. Aber ich war der Einzige mit Beweisen. Ich sah auf die Uhr. Es war 3:30 morgens, ich war seit über 12 Stunden wach. Und doch fühlte ich keinen Schlaf, nur ein klares, kaltes Ziel in meinem Kopf. Ich musste zurück. Nicht um Abenteuer zu suchen, nicht für Follower oder Likes, sondern um ihnen zuzuhören. Denn ich wusste jetzt, sie hatten mir etwas zeigen wollen und ich war beim ersten Mal geflohen. Aber ich war nicht der Typ, der eine Geschichte unvollständig ließ. Nicht, wenn sie so alt war, so traurig, so echt. Ich würde morgen zurückkehren, mit besserer Ausrüstung, mit ruhigerem Verstand. Ich erwachte noch vor dem Wecksignal des Hotelweckers. 6.23 Uhr blinkte in roten Ziffern von der digitalen Anzeige neben dem Bett. Der Schlaf war flach gewesen, unterbrochen von kurzen Momenten des Aufschreckens. Staubspiralen, stumme Kinderaugen, das Echo einer zufallenden Tür. Doch als ich aufstand, war mein Kopf klarer als am Vortag. Ich war nicht mehr nur Beobachter. Ich war Teil von etwas geworden, das tiefer reichte als jeder verlassene Ort, den ich je dokumentiert hatte. Ich duschte, zog mich an, packte mein Equipment mit einer Ruhe, die mich selbst überraschte. Heute nahm ich nicht nur meine Hauptkamera mit, sondern auch eine zweite, kleinere Backup-Kamera, 4 vollgeladene Akku-Packs, mehrere Speicherkarten und ein digitales Aufnahmegerät für Umgebungsgeräusche. Wenn die Kinder versuchten, etwas mitzuteilen, wollte ich es dieses Mal einfangen. Jedes Flüstern, jeden Laut, jede Regung. Die Straßen von Dekar wirkten im frühen Morgenlicht fast friedlich. Ein leichter Nebel lag über dem Asphalt. Das Sonnenlicht durchbrach ihn nur zögerlich. Ich fuhr die wenigen Minuten zurück zur Roosevelt Elementary School, den Weg, den ich am Vortag in Panik verlassen hatte. Das Gebäude stand noch immer da wie ein schweigender Zeuge. Verfallen. Abweisend. Und doch nicht leer. Ich stieg aus und blieb kurz stehen. Die Luft war kalt. Die Art von Kälte, die einem die Lunge klar macht. Ein tiefer Atemzug. Dann trat ich über das bröckelnde Pflaster und zurück zum Fenster, durch das ich geflohen war. Die Sperrholzplatte war noch immer verbogen. Niemand hatte sie repariert. Kein Mensch war seitdem hier gewesen. Ich schob die Kamera wieder hindurch, dann mich selbst. Dieses Mal kratzte das Holz nicht so sehr an meinen Armen. Ich wusste, wohin ich musste. Der vertraute Geruch traf mich sofort. Staub, Moder, eine Spur von altem Reinigungsmittel, vermischt mit dem merkwürdig süßlichen Hauch von Wachs oder Buntstiften. Doch dieses Mal war etwas anders. Die Luft war klarer. Die Hitze war verschwunden. Stattdessen lag eine fast greifbare Erwartung in der Atmosphäre. Ich schritt durch den Korridor, vorbei an den verfallenen Klassenzimmern, dem Verwaltungsbüro, der Cafeteria. Die Schritte meiner Sneakers hallten nun wieder. Die Stille war nicht mehr so gierig wie beim ersten Mal. Geräusche verhallten nicht mehr vollständig, sondern kehrten als Echo zurück. Dann erreichte ich das Treppenhaus. Und dort war sie. Die kleine grüne Tür unter dem Geländer. Dieses Mal geschlossen. Kein plötzlicher Aufbruch, keine Falle. Nur eine Tür, die wartete. Ich griff nach der Klinke. Sie war kühl. Ich drückte sie vorsichtig herunter und die Tür öffnete sich lautlos. Kein Widerstand, kein Knarren. Dahinter lag der Kindergartenraum, still wie ein Theater vor Beginn des Stücks. Ich trat ein. Alles war noch da. Die winzigen Tische, die alphabetischen Poster, die zerschlissenen Bücher. Und natürlich die Gitterbetten. 15 an der Zahl. Die Decken lagen unberührt, der Rost glänzte matt im schwachen Morgenlicht, das durch feine Ritzen zwischen den Sperrholzplatten fiel. Kein grelles Licht wie gestern, kein goldenes Leuchten. Nur das, was man erwarten würde. Ich stellte mein Stativ auf, positionierte beide Kameras so, dass sie den Raum aus verschiedenen Winkeln filmten. Dann platzierte ich das Aufnahmegerät in der Mitte eines kleinen Tisches und atmete tief durch. »Ich bin zurück«, sagte ich laut in den Raum. Meine Stimme klang fremd, gedämpft, aber nicht verschluckt. »Ich weiß, was passiert ist. Ich kenne eure Namen.« Ich nannte sie. Einen nach dem anderen. Sarah, Michael, Jessica, David, Emily, Christopher, Ashley, Ryan, Madison, Tyler, Samantha, Alex, Brittany, Kevin, Nicole. Kaum hatte ich den letzten Namen ausgesprochen, veränderte sich die Luft. Sie wurde ein wenig wärmer, nicht unangenehm. Eher wie in einem Raum, in dem jemand gerade die Heizung aufgedreht hatte. Der Staub begann sich zu bewegen, zuerst leicht, dann fließender, fast tänzerisch. Dieses Mal war es kein wilder Sturm, es war geordnet, sanft, wie ein Spiel. Die Partikel zogen in Ringen um den Aufnahmegerätetisch, formten langsame Schleifen in der Luft. Ich hob meine Kamera, sah durch den Sucher und da war sie, Sarah. Ich wusste, dass sie es war. Dieselbe Gestalt wie am Tag zuvor. Dunkles Haar, schmaler Körper, schlaffer Pyjama. Doch ihre Bewegungen waren nicht mehr ruckartig. Sie war fließender, ruhiger. Ihr Blick, soweit man das bei schwarzen, bodenlosen Höhlen sagen konnte, wirkte jetzt neugierig. Dann tauchten die anderen auf, einer nach dem anderen. 15 Kinder verstreut im Raum. Keine Bedrohung, keine Hast. Sie standen einfach da und sie sahen mich an, durch die Kamera. »Was wollt ihr mir zeigen?«, fragte ich leise. Alle 15 drehten sich gleichzeitig um, in Richtung der Rückwand, dort, wo die Gitterbetten standen. Ihre Arme hoben sich, fast synchron, und zeigten auf den Boden in der Ecke. Ich folgte ihrem Blick, trat vorsichtig zwischen den Betten hindurch, bis ich die Stelle erreicht hatte. Zuerst sah ich nur Staub, altes Spielzeug, verrottetes Linoleum. Doch dann bemerkte ich es. Eine Stelle im Boden sah anders aus. Die Dielen waren angehoben, schienen sich zu wölben. Ich kniete mich hin und fuhr mit den Fingern über das Holz. Es war weich, mürbe, Ich hebelte es vorsichtig mit einem Metallstift an. Eine lose Diele gab nach, dann noch eine. Darunter ein Hohlraum. Ich griff hinein und zog eine kleine Metallkiste hervor. Verrostet, aber verschlossen. Der Verschluss klickte auf. Innen lag ein Schatz, wie ich ihn nie erwartet hätte. Zeichnungen, Briefe, Buntstiftbilder, Worte in Kinderschrift, Namen. Für Mama. Ich vermisse dich, Papa. Kleine Kunstwerke aus Papier, Kleber, Glitzer. Und unter jeder Zeichnung ein Name. Sarah, Michael, Jessica. Alle waren da. Ich sah zur Kamera. Durch den Sucher waren die Kinder noch da. Doch sie hatten sich nicht bewegt. Sie beobachteten, warteten. Ich hielt einen der Zettel in der Hand und sprach laut: Ich verstehe. Ihr wolltet, dass diese Nachrichten gefunden werden. Die Luft kühlte sich langsam ab. Der Staub legte sich. Als ich durch die Kamera sah, waren die Kinder schon halb verschwunden, ihre Konturen blasser, ihre Körper transparenter. Und dann, mit einem letzten sanften Aufwirbeln der Luft, waren sie weg. Der Raum war wieder leer. Doch diesmal fühlte er sich nicht mehr verlassen an. Er fühlte sich erlöst an. Ich stand inmitten des Raumes, die kleine Metallkiste noch immer in den Händen, und fühlte etwas, das ich an diesem Ort nie erwartet hätte. Frieden. Kein drückendes Schweigen mehr. Keine übernatürliche Hitze. Kein stummer Druck, der mir den Brustkorb zusammenschnürte. Nur die schlichte Anwesenheit von etwas Vergangenem, das nun vollständig sichtbar geworden war und wieder hatte gehen dürfen. Der Kindergartenraum wirkte heller. Selbst wenn das Licht durch nichts anderes als dünne Ritzen zwischen verwitterten Brettern fiel. Es war kein Wunderlicht wie am Vortag, keine übernatürliche Sonnenflut. Und doch hatte sich etwas verändert. Die Luft war leicht, beweglich. Das Gebäude atmete wieder. Ich betrachtete die Inhalte der Kiste sorgfältig und mit zitternden Fingern. Jedes einzelne Blatt war ein Stück Erinnerung, ein letzter Gruß. Mal war es nur ein Wort in unbeholfener Kinderschrift. Mama. Mal ein Bild, ein Haus, ein Herz, eine Sonne mit Gesicht. Einige Briefe trugen vollständige Sätze. Einer lautete: Ich habe heute einen Apfel gegessen und an dich gedacht. Ein anderer: Ich freue mich auf den Ausflug. Ich will dir davon erzählen. Ich schluckte schwer. Die Einfachheit dieser Sätze war erschütternd. Keine von Schuld geprägten Botschaften. Kein Fluch. Keine Wut. Nur Liebe. Liebe, die nie mehr ankommen durfte. Nachrichten, die in einer Kiste im Boden darauf gewartet hatten, gelesen zu werden. Ich legte jedes Blatt einzeln zurück in die Kiste, sorgsam und langsam. Ich flüsterte leise Namen, während ich sie sortierte. Sarah, Michael, Jessica, David, Emily, Christopher, Ashley, Ryan, Madison, Tyler, Samantha, Alex, Brittany, Kevin, Nicole. Die Luft um mich herum war nun fast kühl. Keine wirbelnden Staubwolken, keine verzerrten Geräusche, kein Flüstern in den Wänden. Nur Stille, aber eine andere Stille als zuvor. Keine bedrückende Leere, sondern das Schweigen nach einer Erlösung. Ich richtete mich auf, nahm die Kiste an mich wie ein Schatz, der nicht mir gehörte, sondern getragen werden musste. Ich sprach laut an niemanden und an alle. Ich werde sie übergeben. Ich verspreche es euch. Eure Familien werden wissen, dass ihr sie nicht vergessen habt. Ich sah mich noch einmal im Raum um. Dieselben Möbel, dieselben Farben. Und doch war nichts mehr wie vorher. Ich verließ den Kindergartenraum, die Tür fiel leise ins Schloss. Kein Schlag, kein übernatürliches Krachen. Nur das Geräusch einer Tür, die sich schloss wie jede andere. Der Korridor war leer, doch auch er hatte seine Schwere verloren. Ich ging zurück zum Fenster, durch das ich eingestiegen war, schob die Platte beiseite und kletterte hinaus in die kalte Oktobermorgenluft. Die Welt draußen hatte sich nicht verändert. Der Parkplatz war noch immer überwuchert, das Gras zwischen den Rissen im Asphalt noch feucht vom Morgentau. Die Roosevelt Elementary stand still hinter mir. Das Licht der aufgehenden Sonne zeichnete lange Schatten an ihre Mauern. Ich drehte mich ein letztes Mal um. Es gab keine Gesichter in den Fenstern, keine Geräusche aus dem Inneren. Nur die schlichte Gewissheit, dass das, was mich zuvor beinahe in den Wahnsinn getrieben hätte, nun still war. Als ich ins Auto stieg, spürte ich das Gewicht der Kiste auf meinem Schoß. Kein übernatürliches Gewicht, sondern das Wissen um Verantwortung. Ich hatte etwas mitgenommen, das nicht mir gehörte, aber das zu lange in der Dunkelheit gewartet hatte. Zurück im Hotel begann ich, die Familien zu suchen. Es war nicht leicht. 3 Jahrzehnte hatten ihre Spuren hinterlassen. Manche Eltern waren verzogen, andere verstorben. Doch in alten Artikeln fand ich Namen, in Datenbanken Hinweise und über Online-Archive und digitale Stammbäume fand ich schließlich Kontakte. Ich schrieb Briefe. Ehrlich. Vorsichtig. Ich erzählte nicht alles. Wie hätte ich das auch tun sollen? Aber ich erklärte, dass ich die Kiste gefunden hatte. Dass darin Dinge lagen, die nie übergeben worden waren. Ich beschrieb den Ort, den Fund, und bot an, alles zuzuschicken oder zu übergeben. Persönlich, wenn gewünscht. Und sie antworteten. Nicht alle, aber viele. Manche mit Tränen. Manche mit einem einfachen Danke. Manche mit langen Nachrichten, in denen sie davon erzählten, wie sie ihr Kind nie wirklich loslassen konnten. Dass sie immer gehofft hatten, noch einmal etwas von ihnen zu hören. Ich übergab die Briefe. Die Bilder. Die kleinen Basteleien aus längst vergessenen Tagen. Und mit jedem verschickten Umschlag, mit jeder überreichten Zeichnung fühlte ich, wie etwas Schweres, etwas Altes, etwas Festgehaltenes langsam aus der Welt verschwand. Kein lauter Abschluss. Kein Donnern. Nur Stille. Die richtige Stille. Wochen später las ich noch einmal die letzten Nachrichten in einem Forum für paranormale Orte. Niemand sprach mehr über Roosevelt. Kein neuer Beitrag, keine Sichtung, kein Licht in den Fenstern. Ich schloss meinen Laptop, sah aus dem Fenster und wusste, manchmal will das Übernatürliche keine Angst machen. Manchmal will es nur, dass jemand zuhört und dass jemand es endlich sieht.